Vom Privileg, die Welt kennenzulernen. Die Kinderbrücke. Eine Sendereihe von Klaus-Jürgen Schmidt. Der Samen für Offenheit und Neugier wird in früher Kindheit gesät.
Mabuhay, sage ich, das ist philippinisch und heißt willkommen. Ich bin Klaus-Jürgen Schmidt und ich habe Gäste hier im Studio, Kinder, die alle was mit den Philippinen, mit diesem Land in Südostasien zu tun haben. Ja, das sind philippinische Kinder, die da singen. Kinder auf der philippinischen Insel Negros. Und zu dieser Insel Negros, da gibt es viele Beziehungen hier aus Bremen. Und die Kinder, die hier im Studio sind, die haben Kontakte dahin. Ich will die mal vorstellen. Vielleicht sagst du selber, wie du heißt.
Also ich heiße Karin Wegner und ich habe also Verbindung mit einem Mädchen auf den Philippinen.
Und ich heiße Stephanie Lippermann und ich habe Verbindung mit einem Jungen.
Ich habe keine Ahnung von der Verbindung mit einem Mädchen.
Und jetzt kommt eine Männerstimme.
Ja, ich bin Paul Lilje und bin der Lehrer dieser drei Mädchen gewesen. Und wir haben die Verbindung auf Negros denn aufgenommen.
Also das ist die Schule Habenhausen, die hier vertreten ist, hier in Bremen. Sie sind Lehrer dort. Herr Lilje, vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wie das gekommen ist. Wie kommt es zu Kontakten zwischen Kindern in Bremen und Kindern auf einer philippinischen Insel?
Ja, vor gut 2 Jahren hatten wir einen Basar in der Schule und wir hatten uns vorgenommen, das zusammengekommene Geld irgendwo in der dritten Welt zu verwenden. Und da ich im Kreis Osterholz wohne und wir dort die Verbindung zu den Philippinen schon hatten, kam dann die gute Idee, dieses zu unterstützen und die Schule und vor allem die Kinder waren auch damit einverstanden. Und so ist das zustande gekommen.
Silke, vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie das denn ganz konkret ist mit dieser Partnerschaft. Schreibt ihr euch da Briefe oder wie läuft das? Du bist 11 Jahre alt, ne?
12.
12 Jahre alt. Und wie lange kennst du schon diese Kinder?
Ja, ich mache das jetzt seit der 5. Klasse. Und ich habe jetzt 4 Briefe von ihr erhalten. Und
wie schreibt ihr denn? Englisch oder wie?
Ja, Englisch.
Und was schreiben die euch da? Kann jemand mal von euch erzählen?
Karin? Ja, die schreiben also über die Spende, also die haben geschrieben, dass das verwendet worden ist und dass die einen Garten angebaut haben und darüber haben die.
In der Schule?
Ja, darüber also haben die geschrieben, dass sie das toll finden und so.
Tja, wir hören uns vielleicht nochmal ein Lied an. Mata bis na pulong na amon din matan Bili ko ikaw bulakan Parahan ba'y kong nalunutan Ikaw ang gintunan Sang kalipayan Tayo kami natunay Na nagapuyo sa iya Ja, das Lied habe ich aufgenommen beim Besuch auf der Insel Negros im Februar dieses Jahres. Aber ich war schon mal da vor 6 Jahren, damals mit der ganzen Familie. Und da war auch die Conny dabei und die sitzt jetzt hier auch am Tisch. Das ist nämlich meine Tochter. Damals war sie 6 Jahre alt, heute ist sie fast 12. Conny, kannst du dich noch an was erinnern?
Ja, also da habe ich schwimmen gelernt.
In Manila, nicht?
Ja. Und da sind wir in den Park spazieren gegangen, das war ganz schön da.
Ja, die Conny, man merkt, die Erinnerung ist schon etwas verblasst in den letzten 6 Jahren, aber damals hatte ich aufgeschrieben, was sie so erlebt hatte und was in den Gesprächen damals deutlich geworden ist. Das sind so einige Kapitel für ein Kinderbuch geworden. Wir haben vor einer Woche ein paar dieser Geschichten aufgenommen mit einer Sprecherin, Katharina von Bock, die so eine Stimme hat, wie Conny etwa damals gesprochen hat. Und wir hören uns die erste Geschichte mal an.
In Manila hatte ich am Anfang nicht viel Spaß dabei, denn bei jedem Spaziergang passierte dasselbe. Alle Welt starrte mich an, dauernd zeigte irgendjemand mit dem Finger auf mich. Ich merkte, wie die Erwachsenen über mich tuschelten. Die Kinder liefen mir nach und am schlimmsten war es, wenn sie mich anfassten. Sie strichen mir über den Kopf, sie stupsten mich an der Nase, sie kniffen mich in die Wange und manchmal zogen sie sogar an meinen Haaren. Und das tat ziemlich weh. Ich glaube, ich bin nicht sehr freundlich zu all diesen aufdringlichen Leuten gewesen. Das merkte schließlich auch Elsa und die sagte, erinnerst du dich daran, was zu Hause passiert, wenn auf der Straße ein farbiges Kind spazieren geht? Ein kleiner Junge aus Afrika zum Beispiel. Oder stell dir vor, deine Freundin Kwang Bai Kim würde mit ihrer Mutter über den Marktplatz in Bremen laufen. Würdest du dich nicht auch nach ihr umdrehen? Ich linste hinter meinem Sonnenschirm hervor, den ich zum Schutz vor den neugierigen Blicken aufgespannt hatte. Tatsächlich, die Menschen um mich herum hatten eigentlich ganz freundliche Gesichter. Kinder mit blondem Haar und mit so heller Haut laufen nicht so oft hier herum, erklärte Elsa. Wir standen vor einem Geschäft mit einer Spiegelscheibe. Aus der guckte mir ein knallrotes Gesicht entgegen. Was Elsa blondes Haar nannte, blieb ziemlich dunkel, halt schweißnass auf diesem Tomatengesicht. Aber bitte, wenn das was Besonderes ist, wie sagen die Erwachsenen, exotisch. Von da an hatte ich nichts mehr dagegen, wenn sich mal im Park jemand mit mir fotografieren lassen wollte. Wenn wir uns auch nicht verstehen konnten, zusammen hatten wir meistens was zum Kichern.
Pata pata pang mai bang ang patulad ko sa'yo. Pero pero ang simula ang wakas pala ay ano. Ayaw ayaw pa ako ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo puso kong ito'y binihago. Pata pata pang mai bang ang patulad ko sa'yo. Pero pero ang simula ang wakas pala ay ano. Ayaw ayaw pa ako ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo puso kong ito'y binihago. Hala hala ka ang aking kabitara.
Waren wieder Kinder von der Insel Negros und die haben in Cebuano gesungen, in ihrer Sprache dort. Wir haben also gehört, in der Hauptstadt Manila, in der Hauptstadt der Philippinen, wird hauptsächlich Englisch gesprochen und das ist die Umgangssprache dort. Und das lernen auch die Schulkinder in der Schule, obwohl sie auf den ganzen verschiedenen Inseln häufig auch ihre eigene Sprache haben. Und ich sagte, die lernen das in der Schule. Ich habe mal so eine Aufnahme mitgebracht, wie so ein ganz kleines Kind anfängt, das ABC zu lernen.
Wow. S I J K L M N O P Q R S T U R V W X Y and Z. Bush Anga can sing with me. Come and sing your ABCs.
Ja, das Mädchen war also 3,5 Jahre alt, nicht? So früh fängt das an, war eigentlich noch im Kindergarten, lernt also Englisch und muss dabei nebenbei eigentlich ja noch die eigene Sprache lernen. Es gibt unheimlich viele, Tagalog, Cebuano, Ilocano, also sehr, sehr viele Sprachen. Und jetzt haben wir schließlich den Letzten hier an unserem Tisch, der das alles eigentlich viel besser wissen müsste. Er war nämlich schon dort. Und wann warst du da, Christoph?
Vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren warst du da? Ja. Da warst du wie alt?
Da war ich 10.
Du kommst aus Osterholz, ne?
Ja.
Dein Vater, das war Reinhold Distelmann.
Ja.
Und der hat eine Menge zu tun innerhalb dieser vorhin schon erwähnten Partnerschaft zwischen Osterholz und Sagai auf Negros, nicht? Und da seid ihr mit der ganzen Familie gefahren. Deine Mutter war auch dabei?
Mhm.
Ja. Und wie hast du dich da verständigt? Konntest du irgendwie mit den Kindern da umgehen?
Nee, da konnte ich zuerst auch noch gar kein Englisch. Jedenfalls sehr wenig.
Und in der Zwischenzeit kannst du da ein bisschen mehr?
Mhm. Eigentlich nicht.
Ah, du schwindelst. Ich weiß, dass du sogar ein ganzes Lied kannst, nämlich in Tagalog.
Ja, das habe ich da zwischendurch einfach nur gelernt.
Das hast du gelernt?
Das habe ich einfach nur abgehört dann.
Das ist ein Lied, das kleine Kinder singen, so ein ganz normaler Reim, wie so ein kleines Kinderlied bei uns, ja? Können wir dich mal überreden, das zu singen? Geht das?
Ja, das geht.
Ja? Achtung, alle ganz still sein. Der Christoph, der singt jetzt ein philippinisches Kinderlied in Tagalog.
Dong 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 paki dong ki dong ale mango sa supa gen pan dong na kilima kuha akurai makakuha akurai makasuda.
Da kann man glauben, ich bleib. Das war schön. Aber das ist, kann man eigentlich nicht übersetzen, den Inhalt, nicht?
Nein.
Das sind so aneinandergereimte Silben aus Tagalog wie bei uns Schubidubidu oder so ähnlich. Jetzt haben wir so viel schon den Namen Philippinen gehört. Wisst ihr eigentlich, wieso das Philippinen heißt? Hat sich das mal jemand überlegt?
Keine Ahnung.
Ne? Philippinen, das kommt vom
König, also es kommt von König Philipp, der also vor über 200 Jahren das also Land regiert hatte. Also
spanischer König. Also,
ja.
Philipp der Zweite, vor über 400 Jahren ist das schon gewesen.
Ja.
Nicht? Da sind nämlich die Spanier von Mexiko hergekommen. Das ist ja die erste spanische Kolonie gewesen, dann sind die über Land, übers Meer natürlich, übers Meer gefahren mit ihren Schiffen und haben diese Inseln entdeckt und haben sich da niedergelassen, nicht? Haben das zu einer Kolonie gemacht. Aber da ihr so viel zu tun habt mit den Philippinen, könnt ihr wahrscheinlich viel besser erklären, was auf den Philippinen los ist. Karin, du hast dich ein bisschen vorbereitet.
Also, was da los ist eigentlich nicht, aber so, dass die Leute also ziemlich arm sind, dass es nur wenige gibt, die also so reich sind wie bei uns, so Mitteln, also so ein durchschnittlicher Bürger und so.
Wie war denn das früher, also als es diese Freundschaftsgesellschaft noch nicht gab?
Das ist ein Inselreich, nicht? Über 7000 Inseln gibt es dort. Da haben hauptsächlich große Familien geherrscht, nicht? Und ganz früher, vor über 400 Jahren, als die Philippinen eine spanische Kolonie waren, da ist ja die katholische Kirche mit ihren Missionaren auf die Philippinen gekommen, nicht? Denn die Philippinen sind ja heute das einzige katholische Land in ganz Asien. 350 Jahre lang waren die spanischen Kolonialisten da, nicht? Regiert wurde das von Mexiko aus. Und dann haben sich ja die Vereinigten Staaten von Amerika und Spanien in die Wolle gekriegt, nicht? Die haben Krieg geführt, seinerzeit um Kuba übrigens, nicht? Haben die sich gestritten. Dann haben die ihre großen Flotten aufgefahren, die haben sich auf den Weltmeeren bekriegt und die letzte Schlacht hat dann ja stattgefunden vor den Philippinen. Nicht? Dort hat dann die USA Spanien geschlagen und dann haben die Amerikaner die Philippinen übernommen als Kolonie. Nicht? Die haben also die einen Kolonialisten rausgetrieben und haben sich dann da selber reingesetzt. Fast 50 Jahre lang waren die Philippinen eine amerikanische Kolonie. Das ist dann mit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gegangen. Für eine kurze Zeit waren die Japaner dann während des Zweiten Weltkrieges dort, haben da ziemlich schlimm gewütet. Es war eine schlimme Zeit. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg sind dann die Philippinen unabhängig geworden, aber die amerikanische Kultur, die beherrscht das Land eigentlich heute noch.
Als die Philippinen noch zu Spanien gehörten, wurde da Spanisch gesprochen, da?
Ja, viele alte Leute können heute noch Spanisch sprechen und sehr viele so Begriffe, auch so in der Verwaltungssprache, nicht zum Beispiel ein... Bitte?
Familiennamen
zum Beispiel. Sehr viele Namen sind Spanisch, viele Straßennamen zum Beispiel. Oder wie ich vorhin sagte, so in der Verwaltungssprache zum Beispiel, so ein Stadtviertel oder sowas heißt Barrio, nicht? Das sind also noch sehr viele spanische Ausdrücke. Und wer gut Spanisch kann, der kann sich dort noch ganz gut verständigen.
Ja, was haben die da denn so an Zeug?
Guck mal, sowas Ähnliches wie heute der Christoph anhat, der trägt ein Hemd. Das ist weiß, ganz weißer, dünner Stoff mit einer wunderschönen Stickerei vorn drauf, lange Ärmel. Solche Hemden tragen die Männer zum Beispiel sehr oft
an Feiertagen tragen die diese Hemden und dieses Hemd heißt Barong.
Barong.
Ja.
Das ist der Name dieses Hemdes. Die Frauen übrigens tragen dann bei so ähnlichen Gelegenheiten, bei Festtagen, wunderschöne Kleider mit großen Schmetterlingsärmeln.
Was tragen denn diese Slumbewohner an so Festtagen? Die können sich das doch bestimmt nicht leisten, also so große Kleider und sowas.
Das ist richtig, ja. Obwohl sie sehr, sehr sauber und ordentlich, um mal so diese Begriffe zu gebrauchen, so in den Städten zu sehen sind, wenn sie also dort versuchen, Jobs zu finden oder die Kinder, die von dort in die Schulen gehen, also die sind in der Lage, mit dem wenigen Wasser, das sie dort haben, ihre Sachen unheimlich sauber zu halten. Sie tragen einfache Geschichten, häufig T-Shirts. Also ich habe häufig zum Beispiel, da kommt wieder der amerikanische Einfluss durch, Kinder gesehen mit T-Shirts, wo also Superman vorn drauf ist oder solche Geschichten, schon ein bisschen verblichen dann, aber solche Sachen, nicht? Bunte Mützen, solche Geschichten. Übrigens, über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist so eine Hinterlassenschaft auch der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die Jeepneys heißen die. Das sind unheimlich bunte Fahrzeuge, die zusammengeschweißt worden sind von, ja, aus eigentlich immer zwei Teilen eines Jeeps. Das kennt ihr, diese Militärwagen, nicht? Das haben die Amerikaner zum Teil als Militärschrott dagelassen. Die haben ganz clever die auseinandergeschweißt, haben Mittelteil dazwischen getan. Dadurch ist das ziemlich lang geworden, das ganze Ding, und ganz bunt angemalt. Man findet also im Fahrerhaus vorn drin sehr viele Heiligenbildchen, weil sie sind alle sehr religiös, und da sie keine Kfz-Versicherung haben, haben sie zumindest fromme Sprüche zum Beispiel unter den Decken gemalt, und außen ist es verchromt und es stehen aus Metall lauter kleine Pferdchen zum Beispiel auf dem Kühler. Einer versucht, den anderen zu übertreffen. Da fahren bis zu 30, 40 Leute in so einem Ding. Hinten ist noch ein Trittbrett drauf und da hängen die sich dann alle dran. Ne?
Kosten diese Jeepneys eigentlich Geld, also für die, die darin fahren?
Die Passagiere müssen bezahlen, aber sehr, sehr wenig. Nicht? Das ist übrigens ganz witzig, das zu beobachten. Das ist mir in Asien häufig begegnet, wie die ihr Kleingeld, so kleine Münzen, transportieren. Die stecken sich ins Ohr. Die können sie so im Ohr stecken und dann holen sie sich das raus, und das ist das Fahrgeld. Gitarre wird sehr viel gespielt auf den Philippinen, und die Conny, die wird uns jetzt nochmal erzählen, und zwar von Band, nicht die Conny, die hier im Studio sitzt, sondern die Sprecherin, die die Geschichten aus dem Kinderbuch vorgelesen hat, was sie in Manila erlebt hat.
Vom Dach unseres Hotels konnte man hinaus auf das Meer schauen. Dort lagen große Schiffe, die darauf warteten, in den Hafen hineingelassen zu werden. Klaus hatte erfahren, dass westdeutsche Fachleute den Auftrag hatten, einen neuen Hafen zu bauen. Doch da waren Schwierigkeiten aufgetaucht. Die Bautrupps konnten nicht anfangen. Das Gebiet war besetzt von Leuten, die sich dort einfach Buden aus Pappe, Holz und Blech hingebaut hatten. Die konnte man vom Hoteldach aus nicht sehen. Aber eines Tages entdeckte ich in der anderen Richtung eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Ich zeigte sie Klaus und der sagte, da brennt. Und dann rief er Georg, der sich seine Fotoapparate umhängte. Zusammen fuhren wir mit einem Taxi immer in die Richtung der Rauchwolke, die wie ein schwarzer Pilz immer höher in den Himmel wuchs. Und dann sahen wir, was da brannte. Oder eigentlich rochen wir es zuerst. Ranziges Öl. Eine Fabrik war in Brand geraten, in der aus getrocknetem Kokosnussfleisch Öl ausgepresst wird. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Feuerchen gab. Wir stolperten über die dicken Wasserschläuche der Feuerwehr. Pralle, die schon Wasser hinauf zu den Feuerwehrleuten auf den Leitern schickten. Und Schlaffe, die andere kreuz und quer gerade neu verlegten. Da mussten in aller Eile die Hütten geräumt werden, die sich von außen an die Fabrikmauern lehnten. Das waren solche Buden aus Holz, die Dächer mit Wellblech gedeckt. Männer, Frauen, Kinder, sie alle waren in großer Hast damit beschäftigt, ihre Habseligkeiten zusammenzuraffen. Nur weg von der brennenden Fabrik. Die Feuerwehrleute verschwendeten keinen Tropfen Wasser darauf, diese armseligen Behausungen einzusprühen, um sie vor der Hitze zu sichern. Aber da hatte sich hinter dem schwarzen Qualm unbemerkt ein Unwetter zusammengebraut und wenige Augenblicke später rauschte ein Sturzregen herunter. Meistens dauert so ein Guss nur eine Viertelstunde, aber das reicht aus, um alle Wege aufzuweichen und die Bretterbuden sind hinterher von innen meistens genauso nass wie von außen. Zurück bleibt ein faulender Sumpf, in dem die Stechmücken millionenfach ihre Larven ausbrüten, erklärte Klaus. Und diese Moskitos sind es, die gefährliche Krankheit verbreiten können. Wir warteten durch den Schlick, auf den jetzt wieder die Sonne knallte. Ich wusste nicht, was mehr stank. Die aus den Straßengräben aufgespülten Abwässer oder der Brandgeruch von der Kokosölfabrik. Kein guter Platz zum Leben, dachte ich. Aber es leben ja so viele Menschen hier. In Hütten, die aussahen wie Bretterverschläge, für Kaninchen zu Hause bei Oma im Garten. Doch nicht wie Wohnungen für Familien. Wände aus Kistenbrettern, die Ritzen zugenagelt mit Blech von Konservendosen. Vor den Türöffnungen Lappen, wo das Holz schon faulte. Ausbesserung mit Pappe. Woher kommen alle diese Menschen? Haben sie schon immer so gewohnt? Georg und Klaus suchten nach einem Taxi. Wir werden dorthin fahren, wo viele Menschen von ihnen früher lebten, sagte Klaus. Schon morgen oder übermorgen. Wir wollen herausfinden, weshalb sie fortgingen.
Ja, da waren wir in ein Slumgebiet, so nennt man diese Bretterhütten und diese Wellblechbuden, die es überall bei diesen großen Städten in vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt gibt. Da waren wir in so einen Slum hineingeraten durch dieses Feuer. Und der Georg, von dem da die Rede war, das war der Fotograf, der damals mit der Elsa, meiner Frau, und mit der Conny unterwegs war. Wir haben da für den Rundfunk gearbeitet und für Zeitschriften Fotos gemacht. Und nun hatten wir ja doch der Conny versprochen, wir wollen da mal dorthin fahren, wo diese Menschen herkommen, die in die Stadt ziehen, dort keine richtigen Wohnungen finden, versuchen da Arbeit zu finden. Und da hatten wir einen Kontakt zu einem Fachmann von den Vereinten Nationen, die UNO, die ja überall in der Welt mit Entwicklungshilfe arbeitet und vor allen Dingen auf dem Lande auch hilft. Und mit so einem UNO-Experten sind wir dann zum Staudamm von Pantambangan, das ist weit nördlich von Manila, gefahren.
Wir ließen das flache Land mit den saftigen Reisfeldern zurück und kurften in die kahlen Berge. Und dann sahen wir es plötzlich in der Mittagssonne glitzern, Wasser, der Stausee von Pantambangan. Und dann ging es holpernd über den riesigen Erddamm. Staubig und steinig war der Weg. Ein Ingenieur versuchte, alle Vorteile des Staudamms zu erläutern. Wissen Sie, es gibt viel guten Boden auf den Philippinen, aber es gibt zu wenig Wasser. Wir könnten 2-3 Ernten im Jahr haben, gäbe es Wasser auch außerhalb der Regenzeit. Jetzt bauen sie überall im Land solche Staudämme. In der Trockenzeit fließt das aufgestaute Wasser durch Kanäle auf die Felder. Vorher jagen wir es durch Turbinen und erzeugen damit Strom. Der Stausee hält genug Trinkwasser bereit und schließlich kann man darin Fische züchten. Er war richtig stolz auf seinen Damm. Wir hatten ihn ein Jahr früher fertig als geplant. Der Wagen rumpelte über einen Bergrücken. Das erste Neuansiedlungsdorf kam in Sicht. Das war vor einem Jahr, sagte Klaus. Im August 1974 war der Damm fertig. Wie geht es heute den 13.000 umgesiedelten Filipinos? Oh, sehen Sie, das sind Ihre neuen Häuser. Der Ingenieur wies auf die umliegenden Berghänge. Sie sind sicher besser als Ihre alten Holzhütten, glauben Sie nicht? Die kleinen Steinhäuser standen entlang schnurgeraden Straßen in der grellen Mittagssonne. Es gab kaum Bäume, also auch keinen Schatten. Wir stoppten vor einer großen Lagerhalle, vor der sich gerade Frauen und Männer versammelten, die sich an einem Tisch in eine Liste eintragen ließen. Ist das die Lebensmittelausgabe? Fragte Elsa. Ja, hier holen sich die Familien ihre Rationen ab. Reis, Sojaöl und noch ein paar Sachen. Die Vorräte gehen langsam zu Ende. Es muss bald etwas geschehen, wissen Sie? Die Leute bekommen ja alles umsonst. Es wird Zeit, dass sie etwas arbeiten. Der UNO-Mann war deutlich beleidigt. Er blieb im Wagen sitzen, als Klaus an einem der Neusiedlungshäuser halten ließ. Der Ingenieur kam als Dolmetscher mit. Es war nur eine alte Frau zu Hause, die uns freundlich bat, einzutreten. Klaus erzählte, woher wir kamen. Und dann fragte er, hatten Sie früher in Ihrem alten Dorf unten im Tal auch schon sein Haus? Ja, wir hatten auch so eins. Und mussten Sie für dieses hier etwas bezahlen? 9.000 Pesos, 3.000 Mark. Der Preis hängt ab von der Größe des Hauses. Und Sie hatten das Geld oder mussten Sie es sich leihen? Wir haben uns Geld geliehen. Wie verdienen Sie das Geld? Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, zum Lebensunterhalt etwas beizutragen. Mein Mann verdient das Brot. Er arbeitet als Zimmermann beim Dammbau. Aber dort gibt es bald nichts mehr zu tun. Die meisten Männer hier sind schon arbeitslos. Haben Sie Kinder? Zwei Mädchen gehen zur Hochschule in die nächste Stadt. Sie werden wohl nicht zurückkommen. Der UNO-Mann ließ draußen ungeduldig die Autohupe ertönen. Vielleicht noch ein Jahr, sagte Klaus, nachdem wir uns verabschiedet hatten. Dann wird man viele der Leute von Pantabangan in den Bretterhütten von Manila wieder treffen. Was nützen hübsche Steinhäuser ohne Arbeit und Brot?
Da haben wir also eine ganz schön vertrackte Situation kennengelernt. Menschen, die, wie wir gehört haben, da früher selber Reis angebaut haben, können das auf einmal nicht. Während das Band lief, hast du gefragt, wie das denn gekommen ist, wo das Wasser hergekommen ist, will ich euch kurz erklären. Das ist so ein riesiges Tal gewesen. Da unten gab es 3, 4, 5 Dörfer mit etlichen tausend Menschen, die in diesem sehr fruchtbaren Tal über Jahrhunderte schon Reis angebaut hatten. So, und nun hat die Regierung gesagt, wir brauchen erstens Strom aus Wasserkraft. Nicht? Da muss man also einen großen Stausee machen und da muss man einen Damm bauen. Und dann wird in so einem Tal Wasser aufgestaut. Und dieses Wasser wird dann später auch, wenn das durch die Turbinen gelaufen ist, auf die Reisfelder geführt und dient dort der Bewässerung. So, jetzt mussten die ganzen Leute aus dem Tal raus, die da mal gewohnt haben, und konnten nicht dorthin, wo dann später mal die guten Reisfelder mit dem vielen Wasser sein würden, denn dieses Land, das war schon aufgekauft worden, nicht vorher von Leuten in der Stadt, die Bescheid wussten, dass die Regierung sowas vorhatte. Und die haben ganz schnell diese großen Gebiete aufgekauft und die haben jetzt also, machen da eine Menge Geld damit, nicht? Und diese Dörfler, die Bauern unten aus diesem Tal, sitzen da oben jetzt in schönen neuen Steinhäusern auf dem Damm und oben an den Berghängen, da kann man kaum was anbauen, nicht? Es ist alles kahl. Und die Männer, die hatten, solange der Staudamm gebaut wurde, hatten die Arbeit. Und jetzt, wo das nun fertig war, saßen sie auf dem Trocknen. Und das ist genau die Situation, dass dann Menschen, die von solchen Projekten dann betroffen sind, nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wir haben schon gehört, die Kinder sind in die Stadt gegangen und schließlich werden dann auch die Männer in die Stadt gehen, werden versuchen, dort Arbeit zu finden. Die finden sie aber natürlich nicht, denn da gibt es Millionen von Menschen, die das versuchen und die geraten dann in diese Slumsviertel, von denen wir am Anfang gehört haben. Nicht? Die bauen da mit ihren Familien aus Pappe, aus Holz, aus Blech, sich am Rande der Städte solche Hütten auf. Eigentlich illegal, dürfen sie eigentlich gar nicht so richtig, haben nicht die nötige Wasserversorgung dort. Es ist sehr, sehr problematisch für sie. Viele gehen dann betteln und man trifft dann eben auch in der Stadt in Manila sehr viele Kinder, die dann dort Erdnüsse verkaufen, die versuchen einem alle möglichen Geschäfte zu vermitteln. Und die Mädchen zum Beispiel, die, ja, wenn sie eine gute Ausbildung haben wollen, Geld dafür brauchen. Denn auf den Philippinen kostet Schulbesuch Geld. Nicht, man muss Geld bezahlen, die Eltern müssen Geld bezahlen. Das haben sie dann nicht. Die gehen dann in diese Bars, in die Diskotheken, nicht, tanzen dort, verkaufen sich dort. Das ist also wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Wir wollen aber nochmal zurückkommen jetzt auf die Insel Negros. Dort, wo ja alles losgegangen ist, wo es Fischer gibt und wo es auch Bauern gibt, die auf Zuckerrohrplantagen arbeiten. Und als ich jetzt im Februar da war, da begegnete mir diese Blaskapelle. Ja, alles grient hier am Tisch. Was habt ihr denn da für Instrumente rausgehört?
Okay. Also eine Gitarre habe ich da rausgehört. Mhm. Und also Trompete,
glaube ich, hat das was war es?
Eine Pauke.
Eine Pauke, ja, eine Pauke. Und so eine Art Klarinette, nicht, die da spielte. Das waren hier richtig Fischer, die uns empfingen, die froh waren, Leute, Freunde aus Deutschland zu sehen und die das ganz ernsthaft machten, nicht, mit diesen Instrumenten, die sogar dazu tanzten. Ihr habt ja nun Kontakte dorthin von der Schule in Hamhausen. Könnt ihr mal erzählen, was ihr denn aus den Briefen erfahren habt? Du sagtest zum Beispiel, du hast einen Brieffreund, ne?
Ja.
Der ist wie alt?
11 geworden.
Und was hat er dir geschrieben über seine Familie? Hast du da was erfahren? Was ist der Vater?
Farmer, also Bauer.
Bauer. Mhm. Hat er eigenes Land, oder?
Ja, ich glaube schon, also.
Der hat eigenes Land. Das ist aber eine ziemliche Seltenheit auf der Insel Negros, nicht? Denn ich habe mit sehr, sehr vielen Bauern dort gesprochen, die arbeiten müssen, nicht? Auf den Zuckerrohrplantagen. Jetzt haben wir schon x-mal über Zuckerrohr geredet. Wisst ihr eigentlich, was das ist?
Ja.
Ich weiß nur, dass es eine Pflanze ist, aus der man, glaube ich, Zucker gewinnt.
Ja.
Ich weiß auch nicht.
Wie sieht das aus, Conny?
Das ist länglich, so wie Bambus, so in der Art.
Bambus, oder wie ganz hohe Schilf, nicht?
Ja.
Wird also, ich glaube, 2 oder 3 Mal können die im Jahr dort ernten, weil ja doch das ganze Jahr über die Sonne scheint. Gelegentlich schwere Regenfälle, aber es ist immer sehr, sehr warm. Dieses Abhauen ist eine außerordentlich mühsame Arbeit. Und ich habe sehr, sehr viele Kinder gesehen, die diese Arbeit machen. Ratet mal, was so ein Kind dann verdient, das so 6-7 Stunden am Tag mit einem großen Haumesser, das ist fast so groß wie das ganze Kind, in diesem Zuckerrohrwald steht. Das müsst ihr euch ja vorstellen, die Pflanzen, die sind bis zu 2-3 Meter hoch und dann bei sehr großer Hitze nun immer dieses Zuckerrohr. Was verdient wohl so ein Kind?
Das stimmt, ziemlich wenig.
Umgerechnet etwa 1,50 Mark pro Tag. Nicht? Das ist außerordentlich wenig Geld. Und ich bin bei Familien gewesen, in Hütten gewesen, wo man mich, als ich da vorbeikam, hereinbat. Man ist außerordentlich gastfreundlich dort, aber nicht mehr anbieten konnte als eine Tasse heißes Wasser. Nicht, weil nicht mal Tee vorhanden war für die Leute, um das selbst einem Gast anzubieten, nicht?
Aber wenn die so wenig Geld verdienen, wie viel Geld braucht man denn da ungefähr zum Leben täglich? Das ist ja bestimmt weniger als in Deutschland, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Ja, also der Reis ist ziemlich teuer, nicht? Weil auf Negros wird Reis sehr wenig angebaut. Wir haben ja gehört, dass sehr viel Zuckerrohr auf den Feldern steht. Die Bauern selber, auch die Familien, haben kaum eigenes Land. Sie müssen sich also die Sachen kaufen, vor allen Dingen auch zum Beispiel dann das Öl, das sehr teuer ist. Es ist so, dass ich in einer Familie war, die hatte 5 Kinder. Der Mann arbeitete im Straßenbau. Sehr schwer. Die Frau war schwer krank, hätte eigentlich ins Krankenhaus gemusst, hätte operiert werden müssen. Wir hatten kein Geld dafür. Der verdiente pro Tag umgerechnet etwa 5, 6 oder 7 Mark. Und die waren also nur in der Lage, dann dafür pro Tag so wirklich 2 Hände voll Reis für die ganze Familie zu haben, für eine dünne Reissuppe. Interessanterweise habe ich auch nie gesehen, dass die Leute den sich selber Zuckerrohr schlagen. Und das kann man ja auspressen, dann hat man einen Zuckerrohrsaft, der sehr, sehr süß schmeckt, sehr, sehr gut schmeckt. Ich habe das nie auf dieser Insel Negros gesehen. Gut, wir haben jetzt 3 Schülerinnen von der Schule in Habenhausen und die werden auch am kommenden Sonntag im Überseemuseum hier in Bremen dabei sein, wenn Matinee in Übersee über eine direkte Satellitenleitung mit den Philippinen verbunden sein wird, 2 Stunden lang morgens von 8 bis 10 Uhr. Und dann werden wir nämlich dort in einer Radiostation auf den Philippinen den Chor hören, diese Kinder aus der Schule in Bato, in Sagay, auf der Insel Negros, den wir vorhin schon mal gehört haben, mit einem Lied, das heißt Yellowbird, das sind auch alles so 11-, 12-jährige Kinder. Und ihr habt es übernommen, den deutschen Text einzustudieren für dieses Lied. Und wenn alles klappt, werden wir am Sonntagmorgen uns zusammenschalten können. Die Kinder auf den Philippinen werden singen und ihr werdet im Museum singen. Und wir werden uns jetzt das Lied mal anhören. Das Lied vom gelben Vogel. Silke, ihr lernt ja immer noch das Lied. Ihr studiert es. Ich will jetzt nicht, dass ihr das singt. Aber vielleicht kannst du uns mal den deutschen Text vorlesen.
Goldvöglein, ich lob den Bananenbaum. Goldvöglein, du bist dort allein wie ich. Lieber fliegst du fort, du kannst bleiben dort. Fliegen alle Zeit, Nacht bis Mittag Zeit. Gelb, Bananen gleich, im Bananenreich, könnt dann immer bei dir sein. Ich wollte, ich wäre ein Goldvöglein, ich flöge fort mit dir. Leider bin ich kein Goldvöglein, einsam allein, so stehe ich hier. Yellow Bird, Yellow Bird, Yellow Bird.
Das Lied vom gelben Vogel, vom kleinen Gelben. Ja, das ist, da kommt so ein bisschen so Sehnsucht heraus nach der Ferne. Und ich glaube auch so, das, was sich mir vermittelt hat, so als Gefühl bei allen Menschen, denen ich so begegnet bin, herauszukommen aus der Misere, nicht dort. Ist das so auch Ihr Eindruck, Herr Lilie, dass das so ein...
Ja, Sie geben sich also sehr viele Mühe und ich muss auch sagen, auch von der Regierung aus.
Es gibt ja nun sehr viele Filipinos und Filipinas, Männer und Frauen von den Philippinen, die tatsächlich weg wollen und weggegangen sind. Es gibt viele auch hier in Bremen und in der Umgebung von Bremen, Krankenschwestern zum Beispiel, die hier arbeiten von den Philippinen, aber auch sehr viele Ehepartner. Es gibt ganz viele deutsche Männer, die philippinische Frauen geheiratet haben. Und ein Teil von ihnen werden Gäste sein am kommenden Sonntag bei Matinee in Übersee im Bremer Überseemuseum. Dann werden wir übrigens auch zusammen kochen, philippinische Gerichte. Und vor allen Dingen soll dort Zuckerrohr verkauft werden. Wir haben uns frisches Zuckerrohr besorgt. Und an diesem Morgen wollen wir versuchen, so viel wie möglich Geld zu bekommen von unserem Publikum und von Leuten, die vorbeikommen. Ihr müsst alle euren Eltern sagen, sie sollen vorbeikommen und sollen Zuckerrohr kaufen für viel Geld. Denn mit diesem Geld wollen wir dann Fischerboote kaufen. Das heißt, wir werden das Geld den Partnern im Landkreis Osterholz geben. Die werden es auf die Insel Negros schicken, zu den Fischern. Dort gibt es kleine Schiffsbauwerften, die Boote bauen können. Ich habe euch mal ein Schiffsmodell mitgebracht da drüben. Conny, kannst du das mal beschreiben? Bleib ruhig am Tisch sitzen, was das für ein Boot ist.
Ja, also da sind zwei Träger und
so ein Ausleger, nicht?
Ja, Ausleger. Mhm. Dann so ein Mast, glaube ich, der zurückgeklappt ist. Mhm.
Also es hat ein Holzkörper, nicht? Es ist ein Holzboot. Das hat zwei Auslieger, weil wenn es aufs Meer hinausfährt, so ein schmales Boot, das würde leicht umkippen. Die Auslieger sind dann häufig aus Bambusholz. Und
ja, hat viele Verzierungen.
Ja, diese Verzierung gibt es an den neuen Booten auf der Insel Negros leider nicht. Das sind einfache, funktionale Boote mit einem Mast drauf, einem Segel und mit einer Lampe ausgerüstet, sodass die auch nachts rausfahren können. Und so ein Boot kostet maximal etwa 200 Mark. Für 200 Mark, das ist für uns überhaupt nicht viel Geld, ist so der Verdienst für eine ganze Familie sichergestellt. Nicht? Die fahren dann raus, können über Nacht Fische fangen und die werden dann dort auf den Märkten, in den Dörfern, in den kleinen Städten verkauft. Frischer Fisch.
Ja, wie kommt das zustande, dass diese Boote so billig sind? Das ist doch eigentlich nicht normal.
Das sind Holzboote. Holz ist dort vor Ort vorhanden auf der Insel. Und die Handwerker, die das bauen, nehmen ja nicht so viel Geld, wie es Handwerker bei uns zum Beispiel gewohnt sind. Würde dasselbe Boot hier gebaut werden, in Deutschland zum Beispiel, hier auf irgendeiner Bootswerft, würde das wahrscheinlich das Zehnfache kosten, wenn nicht noch mehr. Insgesamt sind die Löhne ja dort sehr, sehr viel geringer. Wir haben vorhin gehört, nicht so ein Zuckerrohrarbeiter, der verdient vielleicht 6-7 Mark am Tag für schwere Arbeit, 8 Stunden beim Zuckerrohrschlagen. Nicht? Es ist also insgesamt sehr, sehr billig. Und deshalb eben auch die Idee, die Boote nicht hier bauen zu lassen und dann mit teurem Transport dorthin zu schicken, sondern sie dort auf der Insel selber zu bauen. Vor allen Dingen, weil die Leute das auch können. Nicht? Die wissen genau, wie stark die sein müssen, wie lang die sein müssen, damit die durch die Wellen rauskommen.
An wen werden denn diese Boote verteilt?
Das sind Familien, die auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten hauptsächlich.
Ja, das sind ja bestimmt mehr Familien als
richtig.
Die Boote.
Es gibt insgesamt bisher etwas über 400, glaube ich, Fischerboote. Der Herr Lilie, der kann da bestimmt besser Auskunft geben.
Ja, diese Boote werden ja den Fischern nicht geschenkt, sondern sie werden erst zur Verfügung gestellt und sie müssen das so im Laufe der Jahre abbezahlen. Und mit diesem Geld werden wieder neue Boote gebaut. So helfen sie sich praktisch selber im Laufe der Zeit. Und wenn man bedenkt, dass man für 200 Mark eine Familie über Wasser halten kann, dass sich ernähren kann und dann hinterher auch noch wieder neue Familien, ist doch eine sehr gute Idee.
In der Studiorunde mit den Schulkindern in Bremen hatten wir schon gehört, wie unsere Tochter damals als 6-Jährige in Manila gelernt hatte, was exotisch heißt. Das war eine Kurzfassung der Geschichte. Wie sie weiterging, erzähle ich jetzt am Schluss dieser Folge. Ich lerne, was exotisch heißt. Es fiel mir auf, dass wir kaum anderen weißen Kindern begegneten, wo doch Klaus und Georg so viel mit weißen Leuten zu bereden hatten, mit Angestellten von der Botschaft zum Beispiel. Botschaft heißt in jeder fremden Hauptstadt das Haus, auf dem die schwarz-rot-goldene Fahne weht. Andere Länder haben dort auch Botschaften, aber natürlich mit ihrer eigenen Fahne. Der Chef einer Botschaft heißt Botschafter. Er ist so eine Art Briefträger und übermittelt Botschaften zwischen seiner und der fremden Regierung. Außerdem fährt er in einem großen schwarzen Auto mit Chauffeur und einer kleinen Fahne vorn am Kühler. Die zeigt jedem Polizisten an, dass er schleunigst die Straßenkreuzung für den Botschafterwagen freizumachen hat. Wenn der Botschafter mal gerade keine Botschaft zu überbringen hat, dann muss er zu großen Festen, zu Empfängen oder zu einem Abendessen. Die Leute von der Botschaft sind also sehr beschäftigt, dachte ich mir, und deshalb haben sie keine Zeit für Kinder. Und ähnlich wird es wohl auch den vielen Kaufleuten ergehen, den Fachleuten von Organisationen aus Europa und Amerika, den Entwicklungshelfern, mit denen sich Klaus und Georg trafen. Das dachte ich bis zu dem Abend, an dem wir unsere erste Einladung in das Haus einer weißen Familie bekamen. Als wir im Dunkeln zu ihrem Wohnviertel fuhren, musste unser Taxi plötzlich mitten auf der Straße anhalten. Ein großes Gittertor versperrte uns den Weg. Es befand sich in einem Drahtzaun, der ging links und rechts von der Straße ab. Lampen hingen in regelmäßigen Abständen über dem Stacheldraht. Rechts vom Tor stand ein kleines Steinhaus. Von dort kam ein Mann in Uniform zu uns herüber. An seinem Gürtel baumelte ein Colt, wie ihn die Film-Cowboys tragen. »Der hat da keine Platzpatronen drin«, murmelte Georg, und ich bekam auf einmal Angst. Aber der Mann wollte bloß wissen, welche Adresse wir dem Taxifahrer angegeben hatten. Dann notierte er sich das Kennzeichen unseres Autos. Wir mussten nicht aussteigen. »Das wird nur von farbigen Besuchern verlangt«, erklärte unser Taxifahrer. »Wenn man hier rein will, ist die weiße Haut der beste Ausweis.« Wir fuhren durch das Tor im Stacheldrahtzaun und kamen in eine Siedlung, in der alle Häuser noch einmal von hohen Mauern mit großen eisernen Toren umgeben waren. Als dann aber eines dieser Tore für uns zur Seite rollte, war das, als hätte Ali Baba »Sesam, öffne dich« gerufen, um die Schätze der 40 Räuber zu entdecken. Das Prachtstück war ein beleuchtetes Schwimmbecken unter Palmen und Bananenstauden. Aber ich durfte nicht ins Wasser, weil wir doch zum Abendessen eingeladen waren, und das war schon auf der Terrasse angerichtet, mit sehr viel Mühe zubereitet, wofür es viel Lob für die Gastgeberin gab. Später bei der Suche nach einer vollen Limonadenflasche entdeckte ich zwei philippinische Küchenmädchen. Die waren gerade dabei, für Nachschub zu sorgen. Es sah so aus, als hätten sie die ganze Arbeit gemacht. Schließlich traf ich in diesem Haus auch mal wieder zwei weiße Kinder, aber die wurden bald von ihrem philippinischen Kindermädchen zu Bett gebracht, weil sie am nächsten Morgen wieder vom philippinischen Chauffeur ihrer Eltern zur internationalen Schule von Manila gefahren werden sollten. Dort bekommen fast alle Ausländerkinder ihren Unterricht. Nicht anders ist das in allen anderen Ländern, die wir besuchten. In Bangkok, der Hauptstadt von Thailand zum Beispiel, bin ich später mal 8 Wochen lang in einen solchen Kindergarten gegangen. Morgens also mit dem Wagen hin, mittags zurück in die bewachte Weißensiedlung, wo außer ihnen nur noch ein paar schwerreiche Einheimische wohnen. Auf der Fahrt bleiben die Scheiben geschlossen, weil Europäer und Amerikaner zum Schutz gegen die Hitze teure Autos mit eingebauter Klimaanlage benutzen. So sehen die meisten weißen Kinder die Welt da draußen immer nur durch die polierten Autoscheiben. Und die einheimischen Kinder sehen die Weißen fast nie. Vom Privileg, die Welt kennenzulernen. Die Kinderbrücke.